Da haben sich ein Stück weit Gottesdienstwelt und Medienwelt getroffen, aber haben sich gefunden in dem gemeinsamen Anliegen, Gott zu suchen.
Und hier ist wieder der Gründercast. Und mein heutiger Interviewgast ist Markus Eichler, 40 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Er ist evangelischer Pfarrer in Viernheim in Südhessen und Bassist. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist er als Herr Bastor mit einem weichen B bei Facebook, Instagram, YouTube und neuerdings auch bei Clubhouse unterwegs. Herzlich willkommen, Markus Eichler.
Ja, vielen Dank, lieber Klaus.
Wir beide kennen uns schon seit 15 Jahren, haben uns etwas aus den Augen verloren, uns aber über die Audioplattform Clubhouse wiedergefunden. Markus, was ist die Audioplattform Clubhouse und was fasziniert dich persönlich daran?
Ja, Clubhouse ist eine neue oder ja nicht mehr ganz so neue App für zunächst iPhone-Geräte. Und es ging darum, sozusagen wie eine Audiokonferenz miteinander verbunden zu sein, Räume zu eröffnen, miteinander zu sprechen über bestimmte Themen. Und das war eigentlich relativ neu und spannend und hatte einen großen Hype im Januar.
Und der Hype hat dich auch ergriffen. Also was hat dich da persönlich fasziniert daran? Weil reden tust du so als Pfarrer sowieso den ganzen Tag mit unterschiedlichsten Gruppen und Leuten. Also wieso ist dir das dann, die meisten Pfarrer sagen, sprich nicht mit mir.
Ja gut, zu solchen gehöre ich nicht. Also ich glaube, das ist auch ein Vorurteil.
Schneiden wir raus.
Also ich glaube, der Reiz an Clubhouse ist, dass man dort neue Menschen kennenlernen kann, die man sonst nirgendwo in dieser Form kennengelernt hätte. Also der Reiz ist wirklich, plötzlich neue Räume zu finden, mit Menschen sehr schnell im Gespräch zu sein und einfach auf Augenhöhe miteinander sprechen zu können.
Aber warum sollte Kirche sich neben ihren vielen diakonischen, missionarischen, sozialen Aufgaben auch noch bei Clubhouse engagieren?
Weiß ich gar nicht, ob sie das immer und ständig sollte, aber wenn sie neue Räume finden möchte oder neue Gelegenheiten, dann sollte sie das schon auf jeden Fall tun, weil es einfach eine gute Gelegenheit ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das entsteht irgendwie ganz automatisch. Also ich sag mal, natürlich kann man auch in die Stadt gehen und trifft Menschen, aber man wird jetzt in der Stadt nicht einfach Menschen so ansprechen, normalerweise so schnell ins Gespräch kommen, als wenn man diese Räume findet und dort irgendwie unmittelbar in Kontakt ist. Und man sieht sich nicht, man hört sich aber. Und das macht, glaube ich, den besonderen Reiz aus, dass man sich trotzdem sehr schnell kennenlernen kann und sehr lange auf Augenhöhe gut miteinander sprechen kann.
Ja, ich kann das bestätigen. Du hast mich dankenswerterweise zu Clubhouse eingeladen. Man kommt nur auf Einladung dort hinein. Und in den unterschiedlichen Räumen oder Clubs zu den allen möglichen Themen habe ich festgestellt, dass die Leute unglaublich wertschätzend miteinander umgehen. Also für die, die es noch nicht kennen, es gibt so Moderatoren, die managen diesen Raum, die bringen einen Input und wenn man dann mitsprechen will, hebt man die Hand und wird auf die Bühne geholt und kann dann mitdiskutieren. Am Ostermontag dieses Jahres hast du auf Clubhouse einen Gottesdienst mit 350 Dauerteilnehmern gefeiert, von Menschen, die dort dabei waren, die überwiegend mit der Kirche nichts zu tun haben. Wie kam es dazu und was war das Besondere an diesem Gottesdienst?
Ja, ich glaube, das war so ein typischer Clubhouse-Moment, wie er entstehen kann, nicht immer muss. Aber wir waren abends oder nachts irgendwie noch in einem Raum zusammen, einige Leute. Und irgendjemand sprach mich darauf an, ich sei ja Pfarrer und was ich denn da so machen würde. Und ich habe ein bisschen erzählt, auch jetzt über die Corona-Zeit und dass es mir auch wichtig ist, Künstler auch als Pfarrer mit zu unterstützen oder zu fördern. Und irgendwann sagte dieser Mensch dann zu mir, übrigens Markus, ich folge dir jetzt. Und dann habe ich erstmal ein bisschen gestutzt, wer folgt mir da jetzt? Und das war Gary Friedle, DJ Ötzi. Und so waren auch noch andere Menschen in dem Raum, die ich sonst so nicht getroffen hätte im normalen Leben, sage ich jetzt einfach mal. Und daraus ist irgendwie so ein besonderer Moment entstanden. Wir haben uns ausgetauscht. Der Nächste sagte, ich mache auch mit. Gottesdienst fände ich total klasse. Also die Idee kam übrigens von DJ Ötzi, genau, wir sollten nochmal einen Gottesdienst feiern, das wäre doch klasse. Aber vorher war das auch schon immer mal im Raum gestanden. Auch ein Kollege von mir hatte da mit jemand anderes schon drüber gesprochen gehabt. Also die Idee war irgendwie im Raum, sie musste noch geboren werden. Und sie ist in dieser Nacht entstanden. Und wir haben dann 2-3 Wochen nichts anderes gemacht, als diesen Gottesdienst zu planen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und es hat total Spaß gemacht und es hat immer mehr Leute dazu gebracht, gerne dabei zu sein.
Was war denn das Besondere jetzt an diesem Gottesdienst? Ich habe ja selber teilgenommen und es war circa eine Stunde Gottesdienst und danach haben die Leute noch über eine Stunde Zeugnis gegeben, wie dieser Gottesdienst sie berührt hat. Wie kam es denn, dass dieser Gottesdienst so berührend war?
Also ich glaube, das Besondere war erstmal, dass es nicht die klassischen Ausführenden waren, außer jetzt mein Kollege und ich aus der Hannoverschen Landeskirche, der Tobias May, war noch mit dabei. Wir haben uns den Gottesdienst so ein bisschen vorgeknöpft, haben den so ein bisschen inhaltlich geplant, liturgisch auch. Das war eigentlich gar nicht das Besondere, sondern das Besondere war, diesen Gottesdienst auf Clubhouse zu machen, nur zum Hören und mit so vielen Menschen vorzubereiten, die jeweils ihren eigenen Zugang dazu hatten. Da waren die Medienleute, Bob Murawka von RPR1, Rolf Fuhrmann von Sky, die aus ihrer Medienprägung ganz anders an so einen Gottesdienst, also die haben in Sekunden gedacht. Mein Kollege und ich, wir haben eher so in Teile gedacht, Fürbitte, Segen und so weiter. Und die wollten dann auf einmal irgendwie einen Zeitplan haben und einen Sekundenplan und haben das anmoderiert. Und da haben sich ein Stück weit Gottesdienstwelt und Medienwelt getroffen, aber haben sich gefunden, in dem gemeinsamen Anliegen Gott zu suchen. Und das hat sich damit nochmal verknüpft, dass verschiedene Künstlerinnen und Künstler auch dabei waren und mitgemacht haben. Zum Beispiel Tine Wittler, die ein Kneipenlied gesungen hat, Verlorene Seelen. Und das war total spannend, wie sich da die gemeinsame Suche nach Gott und nach Hoffnung, gerade in dieser Corona-Zeit mit Ostern und mit dieser Hoffnungsbotschaft verknüpft haben. Und das ist irgendwie entstanden und wir haben alle gemerkt, da passiert gerade was ganz Spannendes und Besonderes. Und also das Besondere, glaube ich, auch diesen Gottesdienst nicht nur mit Christen oder Menschen, die sonst Gottesdienstgemeinde sind, vorzubereiten, sondern einfach mit allen, die daran interessiert sind und die Lust darauf haben und die das sonst jetzt auch nicht so im normalen Leben so gemacht hätten wahrscheinlich.
Wow. Gibt es etwas, was dich da besonders berührt hat, so von Einzelerleben oder Gespräche von Leuten, was du so mitbekommen hast?
Ja, also wie gesagt, wir hatten erst, also besonders berührt hat mich als Rollo zur Begrüßung. Das war so ein kleines Warming-up, wo einfach wir erstmal wollten, dass der Raum sich füllt und die Leute abholen, die kommen. Was passiert jetzt eigentlich? Dass er sagte, er wäre jetzt, ich glaube, paar 20 Jahre Fernsehmoderator gewesen, aber wäre noch nie so aufgeregt gewesen. Also das fand ich schon mal total spannend. Also dass er sich auch darauf eingelassen hat und dass er da auch so mitgegangen ist und dass ihm das auch so wichtig war, auch als bekennender Atheist diesen Gottesdienst mitzufeiern. Und das andere war, dass dann hinterher Rückmeldungen kamen nach dem Gottesdienst, dass zum Beispiel ein Muslim sich bedankt hat und dass er das noch nie so erfahren und erlebt hätte und dass er da das ganz toll fand, auch daran teilnehmen zu dürfen und dass ihm auch was bedeutet hat. Genauso wie jemand noch sich bedankt hat, sie hätte das mit ihrer Nachbarin geteilt, 80-jährig, die wäre seit 20 Jahren nicht mehr im Gottesdienst gewesen und ihr wären die Tränen irgendwie gelaufen. Oder eine andere Rückmeldung kam aus dem Krankenhaus, dass eine Krankenschwester eigentlich schon am Feierabend war und sich dann noch zur Patientin dazugesetzt hat und dass beide zusammen den Gottesdienst gehört haben. Also auch solche spontanen oder vielleicht auch geplanten Dinge, aber wo würde ich diese Menschen abholen mit einem Vorortgottesdienst? Würden die auch in die Kirche kommen? Würden die, ja, also das frage ich mich dann im Nachhinein. Und das Besondere war, dass diese Rückmeldungen sich eben gehäuft haben. Da war nicht nur eine, sondern das hörte gar nicht mehr auf dann am Ende. Wir wollten bewusst auch zu dem Thema noch Raum geben und die Leute auch zu Wort kommen lassen, was sie denn zu dem Thema Hoffnung, Auferstehung denken oder was ihnen jetzt an dem Abend wichtig geworden ist. Und das wurde eigentlich so zu so einer Art Feedback-Runde oder ja, dass Leute einfach sich da auch geöffnet haben und ganz berührt waren. Und das hat uns wiederum berührt.
Wow. Im Nachhinein, was würdest du sagen, war dein deine Lernkurve rund um diesen Gottesdienst?
Ja, sich einfach einzulassen darauf, also dass sowas passieren kann, nicht selber sozusagen den Gottesdienst vorher fertig zu stricken und zu sagen, ich sag euch jetzt, wie das geht, sondern Menschen mit einzubinden auf Augenhöhe, die auch was zum Thema beizutragen haben und die auch deren Herz auch dafür schlägt. Und das vielleicht einfach auch nochmal neu zu denken, nicht im Sinne von, du musst erst 10 Jahre Theologie studiert haben oder du musst jetzt 20 Jahre Christ sein oder Christin sein, um da mitreden zu können, sondern im Sinne von, wir haben alle ein gemeinsames Thema, wir machen uns gemeinsam auf den Weg und wir schauen mal, was passiert und wir lassen uns inspirieren und überraschen, denn wir haben nicht alles in der Hand, was in diesem Gottesdienst geschieht. Und es ist einfach auf Augenhöhe und dialogisch und dem, ich sage jetzt mal theologisch gesprochen, dem Heiligen Geist raumgebend und zutrauend, dass er mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Prägung, dass er durch diese Menschen durchwirken kann.
Und ich habe gelernt, missionstheologisch würde man sagen, nicht für, sondern mit den Menschen Gottesdienst feiern. Also der klassische missionale Ansatz. Und der wurde dort richtig durchbuchstabiert und auch als positive Erfahrung abgespeichert, was ja nicht automatisch gewährleistet war.
Absolut, es war ein Wagnis. Es hätte auch anders laufen können. Also es haben so viele Leute mitgemacht und mitgestaltet, aber es hat sich gelohnt, auf dieses Wagnis einzulassen. Und schön ausgedrückt, lieber Klaus.
Und wir beide haben uns ja über Clubhouse auch wieder neu kennengelernt und haben auch im Nachgang nochmal reflektiert, ob das eine Fortsetzungsgeschichte werden könnte, und haben gemeinsam beschlossen mit noch 2 weiteren Kollegen aus der Evangelischen Landeskirche, wobei ich ja der Freikirchler hier bin, dass wir ein Fortsetzungsprojekt machen wollen. Das heißt, Raise Up Night wird das heißen. Und dort wollen wir mit Christen und Nichtchristen gemeinsam ein neues Format ausprobieren. Und diejenigen, die jetzt hier auf Club, die hier zum ersten Mal zuhören und Clubhouse noch nicht kennen, die können mich oder den Markus gerne auch anschreiben und wir geben euch eine Einladung, wenn ihr an sowas interessiert seid.
Genau, das war ja die erste Kritik an der App. Die ist ja exklusiv, da dürfen nur iPhone-Nutzer oder iPad-Menschen mitmachen. Aber das hat sich mittlerweile ja geöffnet, auch für Android. Und ich glaube, das mit den Einladungen ist eher auch nur so ein Gag, weil es ja immerhin noch eine Beta-Version auch von der App ist. Und das ist, glaube ich, eher ein Marketing-Gag. Ich würde das nicht zu hoch hängen, diese Exklusivität. Und wer reinkommen will, kommt rein.
Auf Clubhouse gibt es wirklich alles vom esoterischen Morgengruß bis zum besten Business-Hack oder Morgensberatung, Musik, Publikumsbeschimpfung gibt es auch in kleinen Räumen. Also es gibt dort alles. Das Evangelium, du hast ja schon gesagt, braucht neue Räume und Christen müssen neue Räume betreten. Was ist denn die Chance für Christen, die diese Räume betreten wollen? Und was sollen sie mitbringen für eine innere Einstellung?
Ja, ich denke, die Chance ist, neue Menschen zu erreichen, die es sonst nicht erreichen würde, neue Menschen kennenzulernen, die es sonst nicht kennenlernen würde, neue Begegnungsräume zu schaffen. Und das entwickelt sich auch zunehmend bei Clubhouse, also nicht nur im digitalen Raum, sondern dass daraus auch ein schönes Wort, was dort immer herumgeistert ist, Mehrwert, dass man einen Mehrwert bekommt. Natürlich jetzt irgendwie Marketingsprache, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern dass ich merke, das bringt mir einfach was. Und da entstehen Beziehungen, Kontakte, die jetzt nicht nur irgendwo in einer App zu verorten sind, sondern die real sind. Die sind digital oder vollziehen sich digital, aber die haben das Potenzial, auch real weitergeführt zu werden. Und das, denke ich, ist eine Riesenchance, die wir da als Kirche haben, auch in solchen Räumen präsent zu sein und das auch wechselseitig füreinander fruchtbar zu machen. Ich glaube, darum geht's.
Mir ist nochmal so ein Vergleich gekommen. Es ist ja auch die Clubhouse-App gehört ja auch zu den sozialen Medien. Und wenn ich denke, die so den sozialen Impact, den Clubhouse hat, der ist für mich ja viel höher als bei Facebook oder Insta. Wie siehst du das?
Ja, also ich sag mal, die Chance ist halt, dass man vieles besser miteinander besprechen kann als in den anderen sozialen Medien, wo oft Hate Speech irgendwie an der Tagesordnung ist, wo Schlagzeilen gegenübergestellt werden, Phrasen, die dann das Potenzial haben, wie es auch bei E-Mails ist, dass keine Emotionen dabei rüberkommen. Und dann ist das Missverständnis, also die Gefahr zum Missverständnis ist groß. Und auch, dass sich Dinge aufschaukeln und aufwiegeln. Also ich glaube, dass es das bei Clubhouse auch gibt, die Gefahr, dass man sich missversteht oder dass, weil man sich nicht direkt gegenüber ist, dass man auch mal aneinander vorbeisprechen kann. Aber die große Chance ist, dass man Emotionen mittransportieren kann in der Sprache, in dem, was man sagt. Ich glaube, das ist auch die Chance, Menschen, die es überall auf jeder Plattform gibt, die das missbrauchen möchten. Ich glaube, das ist eine gute Chance, das zu unterbinden, weil das kriegt man sehr schnell mit, wer es ernst meint und wer dort Unwesen treiben möchte. Und ich glaube, die Community dort ist auch sehr aufmerksam und gibt aufeinander Acht in der Regel und passt auf, dass da kein Missbrauch geschieht mit der App. Und wenn doch, dann kann man solche Räume ja meiden, wie im echten Leben auch. Ich gehe nur dahin, wo es mir gefällt und wo vernünftige Menschen sind. Ich muss ja nicht in Gegenden oder Räume gehen, wo ich weiß, da fühle ich mich nicht wohl oder da sind geschehen Dinge, die nicht meinen Wertmaßstäben entsprechen.
Und was auch noch ganz spannend ist, ich bin regelmäßig in 4, 5 Räumen und in einem Raum, da war ich jetzt mal, habe ich mich mal erkundigt über Bitcoins, weil ich mit dem Bereich überhaupt nicht auskenne und dann haben die mich da beraten und dann war ich eine Woche später nochmal drin und dann sagten sie, na, hier ist ja der Klaus, schön, dass du da bist. Und ich war ein einziges Mal da und ich war sofort wiedererkannt und wie können wir dir heute weiterhelfen? Das war also richtig schön, als wenn du dazugehörst, also es geht dieses Dazugehören zu der Community, zu einem Club, das geht also sehr, sehr schnell, ohne dass man die Leute kennt, entsteht Nähe und eine Verbundenheit und so eine Art Verbindlichkeit, ne, dass man sagt, hey, ich gehöre zu diesem Club jetzt auch dazu, solange ich das will. Also das war eine tolle Erfahrung.
Kann ich dir nur zustimmen. Also das ist schön, wenn man bekannte Menschen trifft und das passiert ständig. Also Leute, die man schon mal irgendwo gesehen hat, in Anführungszeichen. Man sieht sich ja nicht visuell, aber man sieht die Profile, man hört sich, man kennt die Stimme. Und das macht das Ganze so vertraut. Und das finde ich wirklich, das finde ich total toll. Und mir gefällt es auch ganz ehrlich gesagt, dass es diesen Button gibt, Leave Quietly, also still zu verabschieden. Ich denke, das ist wichtig, da die Balance auch zu finden zwischen, ich bin hier verbindlich dabei, aber es ist auch noch eine App. Ich kann mich auch einschalten und ausklinken, wie ich das möchte. Also so eine gute Mischung aus Verbindlichkeit und mal reinstöbern. Das gefällt mir total gut, weil das haben wir ja in den Gottesdiensten oder sonst in den Räumen auch nicht. Wer den Kirchraum betritt oder die Gemeinde ist gleich irgendwie Opfer, sage ich jetzt einfach mal. Nein, also es ist nicht Opfer oder gefangen, aber es ist halt viel einfacher, dort unverbindlich miteinander in Kontakt zu kommen und doch eine ausreichende Verbindlichkeit zu haben, um etwas entstehen zu lassen. Also die Hürde ist deutlich, deutlich, deutlich niedriger, in diesem virtuellen Raum in Begegnung zu kommen, als jetzt irgendwie zu erwarten, jemand kommt zu mir und wir feiern jetzt einen Gottesdienst oder wir können über den Glauben sprechen.
Leave quietly, man verlässt leise den Raum, das wollen wir jetzt noch nicht tun, wir wollen ihn laut verlassen. Das war das Interview mit Markus Eichler, der Bastor mit weichem B, analog in Viernheim, virtuell auf Instagram, YouTube, Facebook und Clubhouse. Vielen Dank, Markus Eichler.
Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte, lieber Klaus.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.